SWR aktuell Kontext.
Journalist und Autor, vor allem aber TV-Legende und Visionär, der für das deutsche Fernsehen schon ab den 1950er und 60er Jahren den Krimi genauso erfunden hat wie das Dokudrama, die Familien-Sitcom und die erste Live-Talkshow. Wolfgang Menge. Am 10. April wäre er 101 Jahre alt geworden.
Nee, also mir kann keiner was vormachen. Diese ganze Umweltvergiftung, das haben erst die Sozis eingeführt. Du musst dir nur mal überlegen, was für Leute Sozis wählen. Wenn es jemandem gut geht, wenn er gesund ist, reich und fröhlich, dann meinst du, der wählt eine Partei, die alles zerstören will?
Das war natürlich nicht Wolfgang Menge, aber sein Ekel Alfred aus der Erfolgsserie Ein Herz und eine Seele. Um den Autor und den Menschen hinter diesem und anderen Meilensteinen der deutschen Fernsehgeschichte, von Stalnitz über Smog und dem Millionenspiel bis zu 3 nach 9, um den geht es jetzt in SWR aktuell Kontext. Wolfgang Menge, TV-Genie und kritischer Zeitgeist-Chronist mit Petra Waldvogel.
Und auch das ging daneben. Bitte sofort Arzt.
Der Film Das Millionenspiel. Eine gesellschaftskritische Abrechnung mit Sensationslust und Quotengier am Beispiel einer Menschenjagd vor laufenden Kameras. 1970 ein Meilenstein deutscher Fernsehgeschichte. Der Kopf dahinter, Wolfgang Menge. Mit seinen Drehbüchern nimmt er viele spätere Entwicklungen in der Gesellschaft und Unterhaltungsindustrie visionär vorweg. Geboren in Berlin, wächst Menge in Hamburg auf. Während der NS-Diktatur ein Außenseiter, als Sohn einer jüdischen Mutter, die unentdeckt bleibt. Nach dem Krieg arbeitet er als Reporter, berichtet als Korrespondent aus England und Asien, wechselt in den 50er Jahren schließlich von Fakten zur Fiktion. Mit Stalnitz entwickelt er Deutschlands erste Krimiserie. Sein größter Erfolg, Ein Herz und eine Seele, das Porträt westdeutscher Kleinbürgerlichkeit.
Du langhaarige bolschewistische Hyäne, bevor ich abkratze und dir auch nur einen Furz hinterlasse, schmeiß ich eine Bombe und jag die ganze Bude hier in die Luft.
Benedikt Schäper hatte das lange Leben Wolfgang Menges kurz zusammengefasst und da war er dann auch wieder, Ekel Alfred, die wohl bis heute populärste TV-Erfindung von Wolfgang Menge. Und Professor Freiermuth, vielleicht auch eine für Menge besonders typische?
Ja, es war eine Projektionsfläche und sicher auch teilweise sein alter Ego.
Sein alter Ego, das ist schön. Wir werden das noch ein bisschen vertiefen, aber zunächst zu Ihnen, Professor Dr. Gundolf Freiermuth. Sie sind Medienwissenschaftler, Autor und Freund Menges, der 2012 gestorben ist. Sie haben ein Buch über ihn geschrieben, Wer war WM? Und zwar aus diesen beiden Perspektiven, nämlich als Medienwissenschaftler und Freund. Warum diese Form?
Weil die Verbindung der persönlichen Erfahrung mit dem medienwissenschaftlichen Blick eine Form ermöglicht, die den meisten Biografen sonst schwer möglich ist, weil die meisten Biografen haben ja das Objekt ihrer Biografien nicht kennengelernt. Hätte ich mich entschieden, eine Biografie über, sagen wir, Napoleon zu schreiben, dann hätte ich diese persönlichen Erfahrungen ja nicht gehabt. Hätte sie aber erschließen müssen. Das tut man dann aus Dokumenten, aus Tagebüchern, aus Briefen. Und das habe ich ja auch getan, aber ich hatte eben zusätzlich diese persönlichen 25 Jahre, die ich mit Wolfgang Menge befreundet war. Und das gibt dem Buch eine Perspektive, eine, hoffe ich doch auch, Tiefe, die eben aus dieser einzigartigen Verbindung rührt.
Aber die Objektivität, die Neutralität, die ein Wissenschaftler zu haben hat und der Freund, der ganz anders auf einen Menschen gucken kann, das stelle ich mir schwierig vor zu trennen. Wie haben Sie es auseinandergehalten?
Gar nicht. Ich glaube, dass man das nicht muss. Jede Biografie hat diese persönlichen Einsichten, die man sich mühsam erarbeiten muss normalerweise. Viel mühsamer, als ich es musste. Man interviewt noch überlebende Weggefährten, Freunde. Man schaut in persönliche Notizen, die sich noch finden. Man sucht Dokumente. Das alles habe ich ja auch getan, um eben diese Verbindung von Werk und Person, diese Verbindung herstellen zu können. Und ich war da ein bisschen privilegiert, weil ich das sozusagen schon zu Lebzeiten mit Wolfgang selbst tun konnte. Ich habe ihn ja oft interviewt in diesen 25 Jahren, weil ich ja auch damals schon immer mal wieder über ihn geschrieben habe. Und ich habe ihn auch oft interviewt, weil ich damals, als wir uns kennenlernten, an einem Buch über das deutsch-jüdische Filmexil gearbeitet habe und interessiert daran war, wie war es denn in den 1930er, 1940er Jahren in Deutschland. So alt bin ich ja nicht, das habe ich nicht erlebt. Das heißt, wir haben viel darüber gesprochen und das Buch ist eben auch die Summe dieser vielen Gespräche, die Wolfgang und ich über die Jahre geführt haben, in denen ich ihn noch nicht kannte.
Sie haben es gerade gesagt, Menge war deutlich älter als Sie oder Sie deutlich jünger als er. Sie haben ihn zum ersten Mal getroffen, weil Sie ein Interview mit ihm machen sollten und wollten. Wie war das? Wie sind Sie da aufeinander getroffen möglicherweise?
Ja, es hat, wenn Sie so wollen, gleich beim ersten Mal geknallt. Ich kam ein wenig zu spät. Das wurde übrigens ein Leitmotiv unserer Freundschaft, dass ich seiner Ansicht nach eigentlich immer zu spät kam. Das konnten 60 Sekunden sein, das reichte dann schon. In dem Fall, im allerersten Fall, waren es vielleicht 10 Minuten. Nicht aber, dass er da gesessen hätte und auf mich gewartet hätte. Er erschien nämlich in einer, das sehe ich noch genau vor mir, in einer braunen Khaki-Hose mit roten Hosenträgern. Das war es auch, was anderes trug er nicht. Ansonsten war er vom kahlen Scheitel bis zu den nackten Füßen unbekleidet. Ich hatte ihn natürlich auch geweckt, ich hatte ihn aus dem Bett geholt. Das hinderte ihn aber nicht daran, mich zu beschimpfen, weil ich ja zu spät dran war. Und so ging es dann gleich los. Das war ganz entscheidend. Ich habe das oft später bei anderen beobachtet. Wolfgang hat die Leute herausgefordert und hat geguckt, wie sie darauf reagieren. Und wenn man sich zu wehren wusste und wenn man halbwegs ihm Paroli bieten konnte, dann hat er begonnen, sich für einen zu interessieren. Wenn man das nicht konnte, dann war es langweilig. Dann wollte er mit einem nicht weiter viel zu tun haben.
So gesehen waren Sie und er im mengischen Sinne sofort ein Herz und eine Seele?
Ja, in dem Sinne sagen wir mal wie Ekel Alfred und sein Schwiegersohn Michael. Ich war sozusagen der jüngere Schwiegersohn. Wolfgang war ja damals Mitte 60 und ich war Mitte 30. Das war schon eine große Altersdifferenz und sie entsprach in etwa dem von Ekel Alfred und seinem Schwiegersohn.
Nun sagt man Wolfgang...
Dem langhaarigen Bolschewiken. Und langhaarig war ich damals auch noch.
Man sagt Wolfgang Menge einen gewissen Geiz nach. War er das tatsächlich geizig? Hat sich selbst vielleicht so gesehen und fand es im Grunde auch ganz okay?
Nein, das war eine Rolle, die er gespielt hat. Was Wolfgangs Charakter wirklich ausgezeichnet hat, und das geht sicher auf seine Jugend in der Nazizeit zurück, das ständige Versteck spielen müssen, war, dass er ein großer Rollenspieler war. Freunde aus den 50er und 60er Jahren haben berichtet, wie er sich zum britischen Gentleman stilisiert hat. Er war ja in Großbritannien, in London, 2 Jahre als junger Mann, direkt nach dem Krieg. Er war dann auch eine ganze Weile in Hongkong, also der britischen Kronkolonie Hongkong, als Korrespondent. Und er hat sich sehr als Brite sozusagen gestylt. Und im späteren Leben, also wenn der britische Gentleman alt wird, dann wird er kauzig. Hat er sich dieser Rolle des Kauzigen, des kaltschnäuzigen Kauzigen zugelegt. Und dazu gehörte ganz wesentlich der Geiz. Er wurde immer besonders geizig, wenn jemand dabei war, der unter Umständen darüber auch mal hätte schreiben können. In Wirklichkeit war er ein ungemein großzügiger Mensch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Unsere Freundschaft war ja ganz wesentlich auch eine Computerfreundschaft, ein Wettrüsten um immer bessere Computer. Und wenn ich mir in den 80er Jahren einen neuen Computer gekauft habe, dann habe ich meinen alten verkauft. Was hat Wolfgang gemacht? Er hat ihn verschenkt. Und zwar an DDR-Schriftsteller, die sich sonst keinen Computer hätten leisten können. Das durfte man aber niemandem sagen, denn das hätte seinen Ruf gefährdet.
Also eine Rolle, die er nach außen gespielt hat, aber ganz und gar nicht inne hatte, diesen Geizmenschen.
Rollenspielen hat ihm das Leben gerettet. Hm. Das darf man nicht vergessen. Also es gibt ja mehrere Schlüsselereignisse in seinem Leben. Zum Beispiel einmal als Soldat in Polen, Zweiten Weltkrieg, wo seine Einheit eingeschlossen war in einem Kessel. Und nur schwer Verwundete ausgeflogen wurden noch. Und er hat dann durch sehr geschicktes Rollenspiel einen Offizier dazu gebracht, dass der ihn angeschnauzt hat. Er soll nun endlich dieses Flugzeug besteigen. Das hat ihm das Leben gerettet. Hm. Genauso wie viele andere Beispiele. Er war ja, was viele wussten, aber nicht im Detail. Er hat ja, ist dann, wie er immer gesagt, ich bin auch etwas früher nach Hause gegangen im Krieg. Das war Fahnenflucht natürlich. Das war lebensgefährlich. Aber das hat er eben auch durch Rollenspiel einen Kübelwagen geklaut und dann aus der Gegend von Wien nach Richtung Hamburg gefahren, von einer SS-Streife gestellt. Er hat einen SS-Mann aus 1 Meter Entfernung, wie er später gesagt hat, niedergeschossen. Er war Schwarzmarkthändler, er ist gefasst worden, da ist das Rollenspiel mal schiefgegangen. Aber er wurde im Gefängnis dann gleich Gefängnisbibliothekar, weil er so belesen war. Das ist ein abenteuerliches Leben, das Wolfgang geführt hat. Und in dem war Rollenspiel, sich zu verstellen, andere Rollen anzunehmen, ein ganz wesentliches Element.
So gesehen wäre er möglicherweise prädestiniert gewesen, Schauspieler zu werden, stattdessen Autor, Fernsehautor.
Hat der Schauspieler gehasst.
Auf jeden Fall ein prominenter und ein sehr markanter Mann. Glatze, haben Sie schon angesprochen, Pfeife, britischer Dresscode und ein brillanter Kopf, der Televisionär eben, wie Sie schreiben. Obwohl Kritiker sagen dann wieder, so visionär sei das gar nicht gewesen, was Wolfgang Menge da gemacht hat. Er hätte von anderen übernommen. Zum Beispiel Stallnetz, ein kurzer Ausschnitt hier aus dem SWR-Kulturzeitwort von Walter Filz.
So schmetterte es in Deutschland am 14. März 1958 zum ersten Mal aus dem Pantoffelkino und zog den Zuschauern dieselben aus. Denn das war keine biedere Unterhaltung für Pantinenträger, das war Stahlnetz.
Die Mordkommission muss alarmiert werden.
Die Mord?
Ja, da drin liegt eine verbrannte Leiche.
Und diese Leiche war eine echte. Jedenfalls behauptete das eine Texttafel, die zu Beginn jeder Folge eingeblendet wurde. Dieser Fall ist wahr. Er wurde aufgezeichnet nach Unterlagen der Kriminalpolizei.
Was soll das? Hans, lass das! Hans, lass das! Hans, lass
das! Das war Stahlnetz und danach kam die gesamte Krimi-Mannschaft im deutschen Fernsehen und bis heute der Tatort, von dem Menge auch einige geschrieben hat. Dieses Stahlnetz aber hatte einen Vorläufer, und zwar Dragnet, eine US-amerikanische Radio- bzw. Fernsehsendung Ende der 1940er bis 50er Jahre. Ganz ähnlich bei Herz und eine Seele, einer ursprünglich britischen Sitcom. Was ist für Sie, Herr Freiermuth, trotzdem das Visionäre an Wolfgang Menge?
Ich glaube, der Frage liegt schon eine Genieästhetik zugrunde, die nicht der Realität künstlerischer Produktion entspricht. Wir alle, die wir etwas schreiben, machen, bauen auf den Werken derjenigen auf, die vor uns da waren. Kultur entsteht nicht aus dem leeren Raum. Und was Wolfgangs große Spezialität war, war die kulturelle Transformation und Adaptation, die Anpassung von angelsächsischen Formen an das deutsche Fernsehen. Formen, die es im deutschen Fernsehen nicht gab, die aber auch nicht einfach übernommen wurden. Dann hätte man ja einfach Dragnet kaufen können und senden können. Was man ja auch häufig tat. Das deutsche Fernsehen war ja dann später, in den 60er Jahren, voll von amerikanischen Serien. Was Wolfgang gemacht hat, er hat sie deutsch gemacht. Er hat sie die bundesrepublikanische Situation angepasst. Am Beispiel von Dragnet. Dragnet spielt in Los Angeles und hat einen Detektiv über alle, weiß ich, 300 Folgen. Wolfgang hat klar erkannt, dass es in Deutschland sozusagen eine Stadt, die so bedeutend, also in der Bundesrepublik Deutschland damals, 50er Jahren, eine Stadt, die so bedeutend, weil die so viele Verbrechen hatte sozusagen, gar nicht gab. Sondern er hat diese föderale Struktur erkannt. Und wenn Sie gucken, es gab 22 Stahlnetz-Folgen auf 10 Jahre verteilt. Die spielen in allen möglichen Städten. Die spielen in Berlin, in München, in der Provinz, auf irgendwelchen nordfriesischen Inseln. Er hat im Grunde diese föderale Struktur der Bundesrepublik, diese verschiedenen Ethnien sozusagen, die Bayern sind anders als die Berliner, das hat er abgebildet. Das war im amerikanischen Vorbild überhaupt nicht drin. Und er hat damit im Grunde die Struktur von Tatort vorweggenommen. Tatort ist ja von dem Redakteur Witte die Idee gekommen, ist es begründet worden. Und das war jemand, mit dem Wolfgang viele, viele Filme gemeinsam gemacht hat, mit dem er gut befreundet war. Tatort setzt diese föderale, oder sagen wir mal, die Föderalisierung von Dragnet, die Wolfgang vorgenommen hat, die setzt dann Tatort fort. Das war eine große Leistung. Das ist ein Beispiel. Auch die Detektive waren eben gute deutsche Beamte und keine amerikanischen Glamour-Helden und so weiter. Besonders deutlich ist das auch zu sehen natürlich bei Ekel Alfred. Ja, da gibt es eine britische Serie, die im Arbeitermilieu spielt. Es gab dann auch schon eine amerikanische, Archie Bunker. Die gab es auch schon, als Wolfgang dann, also der Sender hat ja auch die Rechte gekauft. Also das ist ja sozusagen legal erworben worden. Deswegen konnte er auch dieselben Namen nehmen. Also Alfred zum Beispiel heißen sie ja in allen drei Fällen. Aber dann hatte er es komplett in die bundesrepublikanische Gegenwart transportiert, die ganz anders war als London in den späten 60er Jahren oder New York in den frühen 70er Jahren. Er hat das komplett bundesdeutsch gemacht, auf die bundesdeutschen Konflikte übertragen. Und daher rührt ja auch dieser ungeheure Erfolg.
und hat damit das Bundesdeutsche sogar innovativ gemacht, was hundertprozentig auch für das Millionenspiel von 1970 gilt.
Nämlich auf der einen Seite, meine Damen und Herren, das wissen Sie, das Leben, auf der anderen Seite 1 Million Mark. 1 Million hat Bernhard Lotz in diesem Augenblick bekommen, in diesem Augenblick gewonnen unter Einsatz seines Lebens. Im Hintergrund bekommt nun auch die Köhlerbande den verdienten Preis, denn meine Damen und Herren, was wäre eine Jagd ohne Jäger?
Kommerzielle Fernsehanstalten der Zukunft, die sich mit sensationellen Sendungen überbieten. Am beliebtesten bei den Zuschauern waren tatsächlich die sogenannten Todesspiele, 7 Tage lang live übertragen. Und der eben genannte Leverkusener Bernhard Lotz ist der 15. Kandidat, der freiwillig um sein Leben und 1 Million Mark rennt. Dieses Millionenspiel ist ein gutes Beispiel dafür, was aus dem Fernsehen inzwischen geworden ist?
Ja, Wolfgang hatte das Millionenspiel ja sozusagen zur Warnung geschrieben, auf dass es nicht so werde. Aber es wurde augenscheinlich mehr zur Nachahmung genommen. Es hat ihn sehr in den letzten Jahren seines Lebens wirklich sehr getroffen, dass nicht so sehr die privaten Sender, da hat er immer gesagt, naja, die müssen ihr Geld einspielen, aber dass die öffentlich-rechtlichen Sender auf die Quotenjagd gegangen sind und sozusagen auch dafür, also Leib und Leben bereit sind zu gefährden. Das hat ihn doch sehr getroffen. Es gibt ein ganz wesentliches Element im Millionenspiel, was oft übersehen wird, wenn darüber gesprochen wird, was ihm aber am wichtigsten war. Nämlich wir haben ständig den Blick hinter die Kulissen. Wir verfolgen nicht nur, was sehr spektakulär ist, wir verfolgen die Jagd der Köhlerbande auf diesen armen Menschen und haarscharf geht es dann immer wieder schief. Aber wir haben vor allen Dingen den Blick hinter die Kulissen und sehen, wie das manipuliert wird. Und zwar aus einem einzigen Interesse, um möglichst hohe Einschaltquoten zu bekommen. Weil hohe Einschaltquoten gute Preise für die Werbung bringen. Das heißt, es ist nicht so wie, sagen wir, Brot und Spiele, die Gladiatorenkämpfe oder so, wo es ja primär darum ging, dass das Volk, das Publikum unterhalten wird und bei Laune gehalten wird. Hier geht es ganz klar beim Millionenspiel darum, Leib und Leben von Menschen zu gefährden, um höhere Einschaltquoten zu bekommen. Und das ist einzig, also das gibt es auch nicht in der amerikanischen Kurzgeschichte, die als Vorlage gedient hat. Das ist wieder eine große visionäre Erfindung, in Anführungsstrichen, von Wolfgang Menge gewesen.
Qualität, eine Vision, etwas Innovatives vielleicht machen zu wollen und zu können, statt der Quote. War es das, was Menge als Journalist und Fernsehmacher wichtig war, wofür er stehen und gesehen werden wollte?
Wolfgang Menge hat immer wieder 2 Sachen gesagt, die ihm wichtig waren. Und ich glaube, im Rückblick kann man auch sehen, dass er das geschafft hat. Das Erste, was er gesagt hat, ist, unsere Hauptaufgabe ist zu überraschen. Wir müssen die Menschen überraschen. Wir dürfen ihnen nicht das bieten, was sie sozusagen schon denken, das kommt. Ich sage, wenn ich eine Idee habe für ein Fernsehspiel, das, was mir zuerst in den Kopf kommt, das ist das, was es schon gibt, was die Menschen auch erwarten. Wenn ich das mache, dann langweilig. Ich muss was anderes machen, dann überrasche ich die Menschen. Das ist das eine. Und das Zweite, was ihm ganz wichtig war, dass er eben nicht nur unterhalten wollte, sondern auch aufklären wollte. Er wollte aber nicht nur aufklären, er wollte auch unterhalten. Diese Verbindung war ihm essentiell, dass keine sozusagen bierernste und der Tendenz nach Unüberraschung der Aufklärung, aber auch keine sinnleere, geistlose, einfache Unterhaltung, sondern diese Verbindung. Und das ist etwas, was ihm gelungen ist, was, glaube ich, kaum ein zweiter Fernsehautor geschafft hat, große Fernsehspiele zu schreiben, die uns über unsere Wirklichkeit aufklären, über drohende Gefahren, ob das nun Millionenspiel ist oder Smog zum Beispiel, die aber gleichzeitig extrem unterhaltsam sind und deswegen auch 1 Million Publikum finden. Das war sein großes Anliegen und ich glaube, das ist ihm auch gelungen. Der Kritiker Harald Martenstein hat ihn ja mal den großen Epiker der sozialliberalen Ära genannt. Oder in meinen Worten, ich sagte, er war der Fernsehbalsack der Bundesrepublik.
Und das möglicherweise sogar in der ersten Live-Talkshow im deutschen Fernsehen ab 1974, 3 nach 9. Auch die ein absoluter Dauerbrenner, läuft immer noch heute. Menge selbst hat in einem Gespräch mit dem SWR über diese Mutter aller Talkshows, die er miterfunden hat, mal erklärt, was seines Erachtens einen guten Talkmaster ausmacht.
Er muss auf der einen Seite sehr bescheiden sein und auf der anderen Seite muss er, glaube ich, auch sehr viel Mut zum Reinfall haben. Also er muss auch was riskieren.
mutig, risikobereit. Das kann man Wolfgang Menge getrost bescheinigen. Aber bescheiden, Herr Freiermuth, würden Sie sagen, ja, genau das war er, der Televisionär war bescheiden?
Wenn Sie sich die Interviews angucken, dann können, also die Besten mit Beate Uhse oder mit Petra Kelly, dann können Sie sehen, wie sehr er sich auf sozusagen als Person zurücknimmt und auf sein Gegenüber einlässt. Bei Beate Uhse, die berühmte Szene, da ist er vorher in ihrem Laden einkaufen gegangen und bringt also Produkte, Erotikprodukte mit und lässt sich erklären, warum der eine Dildo größer ist als der andere und trotzdem der kleinere teurer ist als der große und so weiter. Da hat er sich komplett auf diese Person eingelassen. Bei Petra Kelly können wir was Ähnliches sehen. Da sehen wir eine echte Besorgnis sozusagen, dass diese junge Frau sich gesundheitlich sozusagen gefährdet mit ihrem großen Einsatz. Er nimmt sich zurück zugunsten seiner Interviewpartner, wenn sie ihm passen, wenn er sie beeindruckend findet, wenn sie ihn interessieren. Es gibt natürlich auch andere Gespräche, wo er auf Leute stößt, die er langweilig findet, wo er dann ziemlich kaltschnäuzig, kauzig wird. Aber dieses sich zurücknehmen, das ist ja auch ein wesentlicher Teil seines journalistischen Ethos gewesen. Er hat ja Sachen wie Smog zum Beispiel recherchiert. Das heißt, er ist wohin gefahren, er hat mit Menschen gesprochen, er hat ihnen zugehört. Das ist ja, und ich glaube, das ist das, was er mit Bescheidenheit meint, dass der Moderator oder der Interviewer sich nicht in den Vordergrund spielt, sondern das Beste versucht herauszuholen aus seinen Gesprächspartnern.
Herr Freiermuth, wer war WM? Das ist nach der Televisionär, das Sie 2016 mit herausgegeben haben, das zweite Buch, in dem Sie über Wolfgang Menge schreiben. Warum war Ihnen das besonders wichtig, dieses jetzt doch auch sehr persönliche Buch nach seinem Tod sozusagen auch zu hinterlassen?
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe ja über 20 Jahre an der Internationalen Filmschule in Köln unterrichtet und ich habe 2006, 2007 schon angefangen, Seminare über nicht Wolfgang Menge allein, aber über Fernsehspiele und die Mischung von Fakten und Fiktionen zu machen. In einem dieser Seminare war Wolfgang auch sagen virtuell dabei, schon damals online um 2010 herum. Und die ersten Studierendengenerationen haben genau gewusst, wer Wolfgang Menge war. Sofort. Und waren auch begeistert, dass er dann dabei war und so weiter. Als ich das letzte Mal gemacht habe, war es nur noch eine winzige Minderheit von Studierenden, die überhaupt noch wusste, wer Wolfgang Menge war. Natürlich kannten die meisten, wenn man dann sagte, ja, Ekel Alfred, da hatten sie ein paar Folgen von gesehen. Die Serie war ihnen ein Begriff. Aber der Autor Wolfgang Menge, der ja der bedeutendste Fernsehautor des bundesdeutschen Fernsehens war, wenn Sie so wollen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, der ist doch ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, dass man, gerade wenn man heute Medien macht und Medien konsumiert, sehr viel lernen kann aus den Erfahrungen und den Leistungen von Wolfgang Menge. Und deswegen auch dieser Titel, Wer war WM und nicht Wolfgang Menge. Denn der Name Wolfgang Menge sagt jungen Leuten nicht mehr auf Anhieb sehr viel. Und mein unbescheidenes Ziel mit diesem Buch ist natürlich gewesen, das ein wenig zu ändern, den Namen wieder prominenter zu machen und Wolfgang sozusagen so in das kulturelle Gedächtnis einzuschreiben, wie es meiner Ansicht nach richtig und wichtig ist.
Und es gibt viel zu entdecken bei und an Wolfgang Menge und in Ihrem Buch. Vielen Dank, Herr Freiermuth.
Ich danke Ihnen.
Professor Dr. Gundolf S. Freiermuth, Medienwissenschaftler und langjähriger Freund von Wolfgang Menge. Sein Buch über ihn, Wer war WM auf den Spuren eines Televisionärs, Wolfgang Menges Leben und Werk, ist im Katmos Verlag erschienen. Und das war SWR Aktuell Kontext, Wolfgang Menge, TV-Genie und kritischer Zeitgeist-Chronist mit Petra Waldvogel.